Liebe Gemeinde, die Predigtreihe steht dieses Jahr unter dem Thema Lichtblicke in Zeiten der Dunkelheit. Wir haben in unserer Pfarrerrunde überlegt, was beschäftigt uns, was beschäftigt die Menschen im Allgemeinen dieser Zeit? Und da dachten wir, es ist eine Zeit, wo es viele Sorgen gibt, wo es Anlass gibt zu Befürchtungen, wo auch Ängste uns belasten und umtreiben. Ängste um die Zukunft, wie es weitergeht, was noch auf uns zukommt. Und da haben wir überlegt, wo können wir in Gottes Wort Trost und Zuversicht schöpfen, wo können wir Lichtblicke erblicken? Ja, und da sind wir gekommen darauf, über die Offenbarung des Johannes zu predigen, die Apokalypse. Und ich habe einen Abschnitt aus dem Kapitel 21, den wir heute gehört haben, in dem es darum geht, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft, dass er bei uns ist, dass uns nichts mehr von ihm trennen wird, dass er alle Tränen abwischen wird von unseren Augen, dass wir leben werden in der Herrlichkeit im Licht Gottes und dass wir trinken dürfen von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Und darum lautet das die Überschrift über meine Predigt: Erfüllte Hoffnung, ein Ort zum Leben. Ja, ich selber erlebe um mich herum auch eine Welt voller Dunkelheit. Ich frage mich manchmal, ob das erst im vorgerückten Alter so bewusst wird. Ich habe das früher als junger Mensch gar nicht so gesehen. Es war alles optimistisch und es gab viele Möglichkeiten, was ich machen konnte. Und ich war ja zuversichtlich. Und jetzt, wo ich älter werde, da wird mir so viel bewusst und man manchmal unheimlich wird davon. Und wenn ich dann lese, dass Menschen schon vor vielen Jahren, auch in den 80er und den 50er Jahren, schon Dinge gesehen haben und da sich Sorgen gemacht haben, das staune ich. Ich bin sehr traurig darüber, dass unsere Zeit so geprägt ist von einer Ich-Sucht. Ich erlebe auch eine Respektlosigkeit im Umgang miteinander, wie man miteinander redet. Auch im Umgang der Generation, der Jungen mit den Alten. Dass es gar nicht mehr als etwas Erstrebenswertes erscheint, vor den Älteren Achtung zu haben, auch ihre Lebenserfahrung zu schätzen und wert zu achten. Es gibt so viel Hass, so viel Gewalt, Bereitschaft zur Gewalt und das nicht nur auf den Straßen bei Demonstrationen zum Beispiel oder in Krieg- und Krisengebieten, nein, auch in Familien und dort schon lange. Es gibt so viel Ungerechtigkeit. Wir sind umgeben von so viel Lügen und viel Dummheit, finde ich. Und manchmal denke ich, wir, die Menschheit, nicht nur hier, sondern überall, wir sind eigentlich auf dem besten Wege, unsere Welt, unsere Lebensgrundlage selbst zu zerstören. Und zwar im Kleinen wie im Großen. Wie wir selber leben, ganz persönlich, wie wir die Welt, wie wir Möglichkeiten in Anspruch nehmen, wie sorglos wir umgehen mit dieser Schöpfung, die uns ja anvertraut ist. Es ist ja Gottes Schöpfung. Es ist sein Eigentum und uns anvertraut, dass wir sie bewahren, dass wir ja, sie davon leben. Aber nicht nur wir, sondern auch zukünftige Generationen wollen von Gottes wunderbarer Schöpfung leben, wollen all diese vielen Möglichkeiten, diese Herrlichkeiten genießen. Und wir zerstören das. Wie schnell sich die Verhältnisse geändert haben, dass auch wir, die wir eigentlich ziemlich sorglos gelebt haben in diesem Land, in unserem Wohlstand, plötzlich beschäftigt sind mit so viel Sorgen und Befürchtungen. Das war doch vor 10, 20 Jahren noch gar nicht so denkbar. So scheint es mir. Das sind schon Zeiten der Dunkelheit. Und jetzt wird auch unser Leben hier überschattet von dunklen Wolken. Als ich Kind war, in der DDR, hatten wir, zumal im Tal der Ahnungslosen in Dresden, wo ich geboren und aufgewachsen bin, hatten keinen Fernseher. Nur eine Frau im Haus, wo 9 Familien wohnten, in 9 Wohnungen, hatte einen Fernseher. Und wenn etwas Besonderes im Fernsehen kam, versammelten sich alle im engen Wohnzimmer und guckten stundenlang Eiskunstlaufen zum Beispiel. Und ich fand das ganz schrecklich als Kind. Ich durfte nichts sagen. Aber im Urlaub sind wir zu meinem Opa gefahren, meiner Oma. Und die lebten näher am Westen dran, hatten Westfernsehen und sie hatten einen Fernseher, später sogar einen Farbfernseher. Und ich habe mich gefreut, natürlich, dass ich auch mal Fernsehen kann. Und gerne hätte ich auch mal einen Western geguckt. Aber mein Opa hat gesagt, solchen Mist gucken wir nicht. Und er war auch ganz konsequent. Und mussten wir eben zu meiner Tante gehen, die ein paar Querstraßen weiter wohnte, aber die hatte nur einen ganz alten, schlechten Fernseher. Da sah man meistens nur Kris und manchmal war ahnungsweise ein bisschen Bonanza zu sehen. Aber Fernsehen durfte ich trotzdem mit meinem Opa. Nämlich nicht ein Western, sondern heute Journal, Monitor, Kennzeichen D, Auslandsjournal und natürlich Reportagen, politische Reportagen, zum Beispiel von Peter Schollatour. Und ich habe natürlich die Möglichkeit genutzt, auch mal fernzusehen, aber ich muss sagen, mein Opa hat mich da auch auf eine Spur gebracht. Er hat mich praktisch mein Interesse dafür geweckt, auch solche Dinge mir um solche Dinge Gedanken zu machen. Ja, den musst du hören, den Peter Schollatour, hat er gesagt. Das ist einer, der wirklich Zusammenhänge sieht und Hintergründe beleuchtet und das so gut erklärt, dass man manches besser versteht. Aber nicht wie die Propaganda im DDR-Fernsehen oder im Westfernsehen, sondern eben sehr differenziert. Und da habe ich den also kennengelernt. Und dann später habe ich mir auch Bücher gekauft von diesem Journalisten, der im Jahr 2014 mit 90 Jahren verstorben ist. Und er ist mit 89 Jahren noch einmal in die Türkei gefahren, am Süden, an die Grenze nach Syrien, hat sich ein Taxi gesucht und ist nach Syrien gefahren, in das Kriegsgebiet, um dort irgendwo an einem Posten sich aus erster Hand zu informieren. Da graut mir schon, da kriege ich schon, da schlottern mir die Knie, wenn ich das nur höre. Mit 89. Und dann hat er noch ein Buch geschrieben. Und der hat ein Buch geschrieben, das habe ich mir auch gekauft, und das stand lange in meinem Bücherregal, das heißt Die Welt aus den Fugen. Und da habe ich mir gedacht, wie kann das sein, dass ein so belesener, durch persönliche Anschauung erfahrener Mann, der solchen Einblick hat, zu so einem erschütternden Einblick kommt. Die Welt aus den Fugen. Und es stimmt ja, so empfinde ich es ja auch manchmal, dass alles irgendwie aus den Fugen geht. Und schließlich hat er noch sein letztes Buch geschrieben und da hat er sich kein Blatt mehr vor den Mund genommen. Das Buch heißt Der Fluch der bösen Tat. Und das lese ich jetzt gerade, ich bin bald fertig. Und schon auf den ersten 45 Seiten erklärt er Zusammenhänge 2014 zum Ukraine-Krieg, dass man teilweise zu ganz anderen Einsichten kommt, als wir das in den Nachrichten bei uns erfahren. Und das ist ja nicht irgendwie einer gewesen, der irgendwelche Verschwörungstheorien verbreitet. Das ist ein Berater gewesen von Bundeskanzler Helmut Schmidt und der mochte Journalisten überhaupt nicht. Das ist einer der wenigen Ausnahmen. Und da kann man schon was drauf geben. Und der Fluch der bösen Tat, das geht zurück auf ein Zitat von Friedrich Schiller aus dem Wallenstein. Da sagt einer, das eben ist der Fluch der bösen Tat, dass sie fortzeugend immer Böses muss gebären. Und dahinter steckt doch die Einsicht, dass das Böse, was Menschen tun, die bösen Taten, immer wieder neue böse Taten hervorbringen. Das ist wie eine Quelle, die unaufhörlich Böses ausspuckt. In seinen Büchern geht es darum, Hintergründe zu sehen, Zusammenhänge und Ursachen und Wirkungen zu verstehen. Und jetzt, sagt er, ist es soweit, durch den Lebensstil, den wir haben, durch die Politik, die unsere Politiker gemacht haben, aber nicht nur in unserem Land, sondern überall, dass so viel Böses getan wurde, auch Kriege angezettelt wurden, dass das jetzt auf uns zurückfällt. Die Vergehen fallen auf uns zurück. Die böse Tat holt uns ein. Und jetzt schauen wir in die Apokalypse des Johannes, die Offenbarung, und wollen dort Lichtblicke erblicken. Apokalypse, das ist ja auch so ein Wort. Da denke ich an Kinofilme, die ich nicht gesehen habe, das gucke ich mir nicht an. Aber die Plakate sieht man, wo es um den Weltuntergang geht. Soll man dort Lichtblicke erwarten? Natürlich nicht. Aber in der Offenbarung, da geht es ja auch um etwas ganz anderes. Und darum lohnt es sich, in die Offenbarung des Johannes hineinzugucken. Auch dort in der Offenbarung des Johannes geht es darum, Hintergründe zu erkennen, Zusammenhänge zu sehen, Ursachen und Wirkungen zu verstehen. Denn damals in der Zeit, als das geschrieben wurde, regierte der Kaiser Domitian bis zum Jahre 96. Und er war es, der die erste große Christenverfolgung im Römischen Reich organisiert hatte. Und plötzlich brach für viele Christen auch die Welt zusammen, die Welt aus den Fugen, weil sie wurden plötzlich vor Gericht gezerrt, angezeigt, verleumdet. Sie wurden enteignet, in Gefängnisse gesteckt, in Straflager, in Bergwerke und auch hingerichtet. Sie wurden teilweise in den Amphitheatern im Römischen Reich, die wir heute so bewundern, den wilden Tieren vorgeworfen und zur Belustigung der Volksmassen dort zerrissen und grausam umgebracht, die Märtyrer. Und die fragen sich, wie ist das möglich? Unser Herr Jesus Christus ist doch der Herr über diese Welt und über alle Mächte. Warum sind diese Mächte so stark, die Mächte des Bösen? Und das ist ja auch heute eine Frage, warum darf das Böse so stark sein, so mächtig? Wie ist das möglich? Wie passt das zusammen? Und da wird dem Johannes Einblick geschenkt in Zusammenhänge, was Gott tut, was er vorhat und wo er ist. Und da geht es zunächst darum, dass geklärt wird, welche bösen Mächte in dieser Welt wirken, welche Macht sie haben und wo sie endet. Und uns wird gezeigt, wie Gott, auch wenn wir es manchmal nicht merken oder uns fragen, wo ist er, trotzdem alle Fäden in der Hand hat und das letzte Wort über diese Welt und unser Leben spricht und niemand anders. Ja, der Gegenspieler Gottes, der Satan, und das merken wir heute auch, bewirkt, dass sich die Menschen von Gott abwenden und gegen seinen Willen handeln. Und er stiftet sie zu Verbrechen an, zum Beispiel zum Krieg. Aber Gott bewahrt seine Erwählten und er bringt sie durch diese schwere Zeit der Verfolgung hindurch und der Krisen. Gott lässt die nicht fallen, die ihm vertrauen und auf ihn hoffen. Er steht als souveräner Herr und Sieger über dem chaotischen Geschehen. Eine ganz wichtige Rolle in der Offenbarung spielt das sogenannte Lamm. Und das Lamm hat etwas zu tun mit dem Lamm Gottes. Es steht für den gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus Christus. Er hat die Macht des Bösen bereits am Kreuz besiegt und überwunden. Er, Jesus, ist der König der Könige und der Herr der Herren und nicht der römische Kaiser und nicht der amerikanische Präsident und nicht der russische Präsident und auch nicht der chinesische oder sonst einer. Jesus Christus ist der Herr der Herren. Und die Herren dieser Welt gehen. Unser Herr aber kommt. Und das ist die Botschaft der Offenbarung, damit wir den Mut nicht verlieren, damit wir die Orientierung nicht verlieren. Das grausame, unmenschliche, ungerechte, böse, satanische System endet. Es geht unter. Das war damals das Imperium Romanum mit dem römischen Kaiser, einer kleinen, winzigen Oberschicht, die in Saus und Braus gelebt hat und dafür haben tausende Millionen von Sklaven geschuftet. Und die heutigen Imperien funktionieren genauso. Es ist das gleiche böse System. Die Gewalt- und Schreckensherrschaft von Menschen aufgrund von Gier, Geldgier, und Machtgier. Das wird enden. Die Frevler und Gewalttäter werden entmachtet. Sie werden zur Verantwortung gezogen und bestraft im Gericht Gottes. Und das bekennen wir in jedem Glaubensbekenntnis. Jesus, der wird kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Jeder wird sich vor ihm verantworten müssen. Wahrheit und Gerechtigkeit werden zur Geltung gebracht. Gott richtet zuletzt sein Friedensreich auf. Er schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt, in denen er regiert. Und das Seufzen der Geschundenen mündet in den Lobgesang der Geretteten, die überwunden haben. Und davon sprechen die Bilder aus der Offenbarung, die wir heute gehört haben. Dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft und das Meer, das chaotische Meer, aus dem die ganzen bösen Ungeheuer in der Offenbarung emporsteigen, das gibt es nicht mehr, es wird abgeschafft. Und von Gott selbst kommt die heilige Stadt, das neue Jerusalem, herab aus dem Himmel. Ein Ort, eine Stadt, da fließt, da quillt das Lebenswasser. Der Strom lebendigen Wassers, aus dem wir trinken dürfen, fließt durch diese Stadt. Und es gibt nicht nur einen Baum des Lebens, sondern eine ganze Allee Bäume des Lebens, die unentwegt blühen und Früchte tragen. Und Gott wird dort bei den Menschen, bei den Völkern wohnen. Er wird alle Tränen abwischen. Es wird kein Leid mehr geben. Und auch der größte Feind des Menschen, der Tod, wird nicht mehr da sein. Gott sagt, siehe, ich mache alles neu. Gott ist der Anfang und das Ende. Er ist der Schöpfer, der diese wunderbare Schöpfung hervorgebracht hat, aber auch eine neue Schöpfung, in der wir leben dürfen. Er, Gott, ist für uns, seine Kinder, seine Söhne und Töchter da. Und daran können wir festhalten. Darauf können wir vertrauen. Und an diesem Glauben, an dieser Hoffnung sollen wir festhalten. An Jesus, auf ihn sehen. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. An ihm können wir uns orientieren, wenn wir jetzt fragen, wie wir uns richtig verhalten. Und dann müssen wir nicht nach rechts gucken und auch nicht nach links, sondern auf Jesus. Er hat uns gezeigt, wie wir aus Barmherzigkeit und Liebe leben können und sollen. Und als Christen sollen wir Zeichen setzen in der Nachfolge Jesu. Und so können wir auch in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit als Christen Zeichen dafür setzen, dass wir in Liebe und Barmherzigkeit miteinander leben. Diese Hoffnung, trotz Leid und Tod, sie soll über unserem Leben stehen. Denn Gerechtigkeit, Wahrheit und Frieden setzen sich letztendlich durch. Am Ende steht das Ende der Gewalt, das Gericht, die Neuschöpfung und das ewige Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Das ist der Ausblick, den wir haben. Es ist keine Apokalypse. Es ist Gottes neue Welt. Das neue Jerusalem, ein Ort, wo wir leben können, wo sich unsere Hoffnung erfüllt. Der Hebräerbrief ermahnt uns: Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, auf dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.